Aber ich möchte jetzt zum Predigtext kommen und wünsche euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Und wir haben es gehört, den Wochenspruch, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So steht es in Micha 6, Vers 8. Und so kurz und bündig kommt der Wochenspruch daher. Es ist dir gesagt, Mensch. Die menschliche Grundfrage, was soll ich tun? Immanuel Kant hat die mal gestellt, aber das ist ja nicht einfach nur seine Frage, sondern es ist unsere tägliche Frage, wie sollen wir leben? Was soll ich tun? Diese menschliche Grundfrage, die uns im Grunde jeden Tag beschäftigt, mehr oder weniger, die bekommt hier eine dreifache Antwort. Du sollst Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Das ist eigentlich eine ziemlich klare Ansage. Aber was hier so plakativ, so einprägsam und auch so scheinbar einfach daherkommt, das hat eine lange und wechselvolle Vorgeschichte. Und dazu lese ich uns aus dem Buch des Propheten Micha aus dem 6. Kapitel die Verse 1 bis 8. Micha Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Hört doch, was Jahwe spricht. Auf, führe den Rechtsstreit vor den Bergen und lass doch die Hügel deine Stimme hören. Hört ihr Berge, Jahwes Rechtsstreit und achtet darauf, ihr unwandelbaren Grundfesten der Erde. Denn einen Rechtsstreit hat Jahwe mit seinem Volk und mit Israel will er sich auseinandersetzen. Mein Volk, was habe ich dir angetan? Oder womit habe ich dich beleidigt? Lege Zeugnis ab gegen mich. Ich habe dich doch aus dem Land Ägypten heraufgeführt, und aus dem Haus der Knechtschaft habe ich dich erlöst. Und ich habe vor dir hergesandt Mose, Aaron und Miriam. Mein Volk, gedenke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete und was geschah von Sittim bis Gilgal, auf dass du Jahwes Rechttaten erkennst. Womit soll ich vor Jahwe treten? Wie mich beugen vor dem erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Hat Jahwe Wohlgefallen an Tausenden von Wittern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes, für die Sünde meiner Seele? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Jahwe von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott? Ja, ihr Lieben, was wir hier zu hören bekommen, das ist ein ganz außergewöhnliches Stück alttestamentlicher Prophetie. Jahwe streitet mit seinem Volk. Er zieht Israel vor Gericht. Und man sagt ja, zu einem Streit gehören immer zwei. Aber hier geht es nicht um einen Nachbarschaftsstreit, um falsch geparkte Autos oder um herumliegende Hundehaufen. Den tiefen Ernst der Lage erkennt man schon daran, wer hier alles zu der Gerichtsverhandlung aufgeboten wird. Jahwe ruft Berge und Hügel, ja sogar die Grundfesten der Erde als Geschworene an. Sie sollen über den Fall urteilen. In diesem Gottesprozess geht es um Grundlegendes, um Grundfesten. Es geht ans Eingemachte. Das Universum ist Zeuge. Der Fall, der hier verhandelt wird, der hat so ein bisschen Züge von einem Rosenkrieg. Zu Beginn des Prozesses ruft Jahwe sein Volk in den Zeugenstand. Israel soll endlich einmal klar aussprechen, was es gegen seinen Gott vorzubringen hat. Mein Volk, was habe ich dir angetan? Oder womit habe ich dich beleidigt? Lege Zeugnis ab gegen mich. Ja, anders als mit einer tiefen Unzufriedenheit und mit einem tief sitzenden Misstrauen gegenüber Gott, lässt sich Israels bisheriges Verhalten ja gar nicht erklären. Israels Liebe zu seinem Gott ist erkaltet. Das Volk hat andere Götter zu Hilfe gerufen, es hat Jahwes Liebe mit Füßen getreten. Aber warum? Gibt es eine Rechtfertigung, gibt es eine einleuchtende Erklärung für dieses Verhalten? Hat Gott sein Volk vielleicht im Stich gelassen oder hat er es ungerecht behandelt oder sozusagen über den Tisch gezogen, übervorteilt? Das wären ja vielleicht Gründe. Aber Israel hat ganz offensichtlich vergessen, was Jahwe ihm Gutes getan hat. Wie er das Volk immer wieder aus der Hand seiner Feinde errettet hat. Ja, und schlimmer noch, Israel verleumdet die Rechttaten Gottes. Es verkehrt sie ins Gegenteil. Und das wird im hebräischen Text ganz schön mit einem Wortspiel gezeigt. Ich habe es mal versucht, so auf Deutsch ein bisschen wiederzugeben. Womit habe ich dich beleidigt? Ich habe dich doch verteidigt. Ja, irgendwie so ein bisschen klingt ähnlich, ist aber das Gegenteil. Habe ich dich verwettet? Nein, errettet. Habe ich dich entblößt? Nein, erlöst. Im Rückblick auf das Handeln Gottes an seinem Volk gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, warum Israel seinem Gott den Laufpass gegeben hat. Die Frage, die hier im Raum steht, nämlich die Frage nach der Ursache der Sünde, nach dem Ursprung des Bösen, die lässt sich nicht einleuchtend beantworten. Was hat uns Menschen denn von Gott weggetrieben? Was hat uns dazu gebracht, unseren Weg ohne Gott zu gehen? Warum vertrauen wir mehr auf das Hörensagen oder auf uns selbst als auf ihn? Warum glauben wir, wir müssten uns vor Gott absichern, ihn irgendwie beeindrucken und damit irgendwie krampfhaft auf unsere Seite ziehen? Ist Gott denn nicht durch und durch gut? Ist er nicht von Anfang an ein barmherziger und ein menschenliebender Gott? Ist er nicht die Quelle und der Schöpfer unseres Lebens? Haben wir Gründe, die wir Gott zuschieben können, uns von ihm abzuwenden? Nein, an Gott liegt es jedenfalls nicht, wenn wir unser Leben getrennt von ihm leben. Nicht er hat sich von uns getrennt, sondern wir uns von ihm. Nicht er muss sich mit uns versöhnen, sondern wir uns mit ihm. Er wollte und will niemals ohne uns leben, aber wir ohne ihn. Gott ist nicht unser Feind. Wir sind es, die ihn beargwöhnen und ihm nicht so recht über den Weg trauen. Adam und Eva versteckten sich vor Gott, nicht er sich vor ihnen. Im Gegenteil, er suchte sie, er rief nach ihnen, er stellte sie zur Rede. Und so ruft er jetzt hier auch das Volk Israel. Mein Volk, was habe ich dir angetan? Oder womit habe ich dich beleidigt? Lege Zeugnis ab gegen mich. Sag doch, was das Problem ist aus deiner Sicht. Es ist dies die Frage, die Gott an jeden Menschen richtet. Mensch, Adam, Eva, wo bist du? Warum versteckst du dich vor mir? Was habe ich dir angetan? Warum hast du Vorbehalte gegen mich? Warum meinst du, es ginge ohne mich besser als mit mir? Warum lässt du mich links liegen? Warum bin ich nicht dein Ein und Alles? Warum trachtest du nicht zuerst und zuletzt nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit? Warum vertraust du mir nicht vorbehaltlos? Warum willst du das Heft des Handelns in der eigenen Hand behalten, sogar mir gegenüber? Und so stellt Gott heute Morgen auch uns zur Rede, dich und mich. Adam, Eva, wo bist du? Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf den Grund der Tiefe gewandelt? Haben sich dir des Todes Tore je aufgetan oder hast du gesehen die Tore der Finsternis? Hast du erkannt, wie breit die Erde ist? Sage es, wenn du das alles weißt. Welches ist der Weg dahin, wo das Licht wohnt, und welches ist die Stätte der Finsternis? Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt, oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt, die ich verwahrt habe für die Zeit der Trübsal und für den Tag des Streites und Krieges? Kannst du die Bande des Siebengestirns zusammenbinden oder den Gürtel des Orion auflösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit oder die Bärin samt ihren Jungen heraufführen? Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Willst du mein Urteil zunichte machen und mich schuldig sprechen, dass du Recht behältst? Hast du einen Arm wie Gott und kannst du mit gleicher Stimme donnern wie er? Wer noch mehr solche Fragen hören will, der kann heute Nachmittag Hiob 38 bis 40 lesen. Ich habe nur ein paar wenige Fragen daraus herausgenommen. Also wenn Gott mal anfängt, Fragen zu stellen, dann dauert das. Und wenn Gott uns so unumwunden in Frage stellt und zur Verantwortung zieht, da steckt das Wort Antwort ja drin, da können wir ihm auf tausend nicht eines antworten. Auch so steht es im Hiob-Buch, Hiob 9, Vers 3. Wir können ihm auf tausend nicht eines antworten. Wenn Gottes Anfrage uns trifft, dann müssten wir eigentlich verstummen. Wir müssten still werden und Gott uneingeschränkt Recht geben. Und damit könnte ich jetzt Amen sagen und das wäre die Predigt, nicht alles wäre vorbei, aber die Predigt wäre vorbei. Aber das Problem ist so leicht, gibt sich ja kein Sünder geschlagen. Es liegt uns doch im Blut, dass wir nicht klein beigeben können und unsere Schuld eingestehen. Scham und Schande halten wir nicht aus. Da versuchen wir abzulenken. Und wenn wir uns so in die Ecke gedrängt fühlen, dann gehen wir zum Gegenangriff über. Das Böse und Ungute, dass wir Menschen durch unsere Abwendung von Gott in die Welt gebracht haben und immer weiter treiben, lassen wir Gott an. Im Handumdrehen verwandeln wir die Anfrage und Anklage Gottes gegen uns in eine Anfrage und Anklage gegen ihn. Da wird zum Beispiel gesagt, einem Gott, der das Leid in der Welt zulässt, kann ich doch unmöglich vertrauen. Da muss er doch erstmal nachbessern. Er ist in der Pflicht. Und es geht uns heute nicht viel anders als damals bei Familie Adam. Mann, manchmal auch mit zwei N, redet sich heraus. Ja, die Frau war's. Ja, toll, ne? Er sagt hier halt, ja, die Schlange war's. Die Schlange hat Pech. Am Ende war es dann doch Gott, der schuld ist an allem. Und auch Israel begegnet Gottes Anfragen hier mit lauter Einwänden und Ausreden. Und im Rechtsstreit zwischen Jahwe und Israel finden wir sogar eine besonders scheinheilige Variante. So nach dem Motto, ja Gott, wie sollen wir dir denn nahen? Wir wären ja bereit zu tun, was du willst, aber Gott, deine Ansagen sind leider so unklar. Da kann man ja gar nicht so richtig wissen, wie man sich recht verhalten soll. Was willst du denn eigentlich? Israels Antwort gegenüber Gott trägt Züge von einem ganz üblen Scherz. Womit soll ich vor Jahwe treten? Wie mich beugen vor dem erhabenen Gott? Klingt ja erstmal gut, aber Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Hat Jahwe Wohlgefallen an Tausenden von Wittern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Das ist zunächst mal eine klassische Problemverlagerung. Jahwe hat sein Volk auf der Erkenntnis- und der Beziehungsebene angesprochen. Wo bist du? Was habt ihr gegen mich? Aber Israel antwortet sozusagen auf der technischen Ebene von Kult und Gesetz. Und ein Ausleger hat mit Recht bemerkt, Israels Scheinfragen böten in sich Steigerungen, die in der Nähe des Parodistischen liegen und die für den normalen Teilnehmer am Opferkult die Realitäten fantastisch übertreiben. Ja, hat Gott denn jemals gefordert, ihm den Erstgeborenen zu opfern? Hat er das nicht gerade verboten? Deswegen gibt es ja die Auslösung der Erstgeburt. Hat Gott überhaupt je maßlose Ansprüche gestellt? Ist er wirklich auf 1000 Tonnen Witterfleisch angewiesen? Fordert er damit mehr, als wir zum Leben brauchen? Ist Gott also so ein Raffke? Ist er in seiner Ausschließlichkeit gar eine Bedrohung für unser eigenes Leben? Ist Gott so, ja, ein selbstverliebter Egoist, ein Narzisst vielleicht? Ihr Lieben, hier meldet sich das große Missverständnis, das von Adam und Eva über die Pharisäer bis in unsere Tage hinein das Bild von Gott entstellt. Man meint, Gott sei im Grunde ein Menschenhasser. Als Adam und Eva die Stimme Gottes im Garten hören, geraten sie in Panik und verstecken sich. Sie basteln sich so notdürftige Schurze aus Blättern, weil sie meinen, Gott sei ihre Nacktheit peinlich. Dabei hat er sie doch als nackte Wesen erschaffen. Das eigentliche Problem von Adam und Eva lag ja wo ganz anders, nicht in ihrer Nacktheit. Und als Micha Israel den Untergang prophezeite, da wollte Israel das Problem mit übertriebenen Opfern beheben, anstatt sich Jahwe zu überlassen. Als Jahrhunderte später die Römer ins Land einfielen, da bildeten fromme Juden die Gruppe der Pharisäer. Deren Ziel war es, das ganze Volk zu einem besonders frommen Lebensstil anzuhalten. Nur auf diese Weise, das war ihre Überzeugung, würde Gott sich seinem Volk wieder zuwenden und die Römer vertreiben. Und dazu bedurfte es ihrer Meinung nach außergewöhnlicher religiöser Kraftanstrengungen. Aber was sagt Jesus dazu? Matthäus 23, sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Oder Matthäus 9, wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Jesus entlarvt die Gesetzlichkeit als den Versuch, sich vor Gott in Sicherheit bringen zu wollen. Die quälende Frage Gottes nach mir persönlich, Adam, Eva, wo bist du? Nicht, wo ist dein Geld, wo ist deine Zeit, wo ist dein Opfer, wo bist du? Diese wirklich quälende Frage, die soll übertönt werden durch 1000 geistliche Übungen und Vorschriften, an denen ich mich selbst und vor allem auch alle anderen messe. Nur um Gott und der direkten Begegnung mit ihm letztlich auszuweichen. Auch die Scheinfragen Israels nach Brandopferhaufen, nach Witterbergen, nach Ölströmen und Weinbächen sind nichts anderes als Ausflüchte und Ablenkungsmanöver von der eigentlichen Frage. Und in diesem Augenblick, so hat man den Eindruck, platzt dem Propheten Micha die Hutschnur. Ja, was soll man das alles tun? Das und das und das und oh, Gott will doch und so. Ne? Im Namen Jahwes erwidert er dem Volk, es ist dir doch gesagt, o Mensch, was gut ist und was Jahwe von dir fordert. Nicht alles das, was ihr euch alles ausdenkt. Recht tun, Liebe üben, demütig wandeln mit deinem Gott, Punkt. Eure ganzen Fragen sind doch nichts als ein scheinheiliges Geschwätz. Tut doch nicht so, als wüsstet ihr nicht, was Gott gefällt. Eure Übertreibungen, die zeigen nur eure eigene Maßlosigkeit. Was Gott von jedem Einzelnen von euch fordert, ist im Grunde ganz schlicht. Gerecht handeln, jederzeit und gegen alle anderen Liebe walten lassen, dein Leben vor und mit Gott leben, nicht abseits von ihm. Aber wenn wir diese Summe des Gesetzes hören, dann freilich ahnen wir, warum Israel sich hinter Übertreibungen und Ausreden verschanzt. Denn was hier so schlicht, so einprägsam und scheinbar so einfach daherkommt, das trifft ins Schwarze. Gottes Gebote sind zwar leicht, aber nicht für mich, der ich jenseits von Eden lebe. Schwimmen ist einfach für den Fisch, der im Wasser lebt. Schwimmen ist aber unmöglich an Land. Es ist einfach, Gottes Gebote zu halten, wenn ich im Reich Gottes lebe. Aber mit meinen Mitteln ist es unmöglich. Und genau auf diese Unmöglichkeit legt Gottes Gesetz uns fest. Liebst, fürchtest und ehrst du Gott über alles, auch über dein eigenes Leben. Und liebst du ausnahmslos jeden deiner Mitmenschen auf der ganzen Welt wie dich selbst und gönnst dem anderen nur das Beste. Gottes Gesetz sagt es jedem von uns auf den Kopf zu. Nein, du bist nicht der, der Gott über alles liebt, ehrt und fürchtet. Mensch, du bist nicht der, der gerecht handelt, Liebe übt und demütig ist vor deinem Gott. Du magst dich anstrengen, Gott zu befriedigen, um dein Gewissen zu beruhigen und von ihm so ein bisschen in Ruhe gelassen zu werden. Aber du willst nicht zu ihm kommen und bei ihm sein. Du bist dir selbst der Nächste. Ja, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Aber jenseits von Eden kannst und wirst du das nicht erfüllen. Deine ganzen religiösen Anstrengungen, die machen die Sache im Grunde nur noch schlimmer. Ein Fisch kann an Land nicht schwimmen. Und genauso wenig kannst du als Mensch Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ihr Lieben, es ist kein Zufall, dass Gott uns im Gesetz als Menschen anspricht. Es ist dir Mensch gesagt, was gut ist. Als Menschen, als Sünder heißt das doch, müssen wir anerkennen und bekennen, wir tun nicht das Gute, sondern das Schlechte. Wir lieben mehr uns selbst als alle anderen, Gott eingeschlossen. Wir können uns unsere tief verwurzelte Selbstsucht und Besserwisserei nicht selber austreiben. Wir können uns nicht zum Guten zwingen und schaffen es nicht, uns vom Bösen dauerhaft fernzuhalten. Und wenn uns diese unsere Lage vor Gott einmal recht deutlich geworden ist, dann allerdings verstehen wir, warum Gott sein anderes Wort, Evangelium, gute Nachricht, frohe Botschaft, erfreuliche Mitteilung genannt hat. Denn was im Gesetz Gottes Ansage und Anspruch war, das ist im Evangelium Gottes Zusage und Zuspruch. Und das ist nicht so, weil sich an uns was geändert hätte, sondern es ist so, weil Jesus Christus in Person das Evangelium ist. Jesus Christus ist die Retterhand Gottes, die dich zum Vater führt. Jesus Christus ist die Retterhand Gottes, die dir seinen Geist austeilt, Und der Geist ist sozusagen wie das Wasser für den Fisch. Jesus Christus ist die Retterhand Gottes, an der du zum ewigen Leben geleitet wirst. Was für den Fisch das Wasser ist, das ist Jesus Christus für uns. Er selbst ist uns von Gott gemacht zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Sätze wie unser Wochenspruch sind keine Anwendungstexte, sondern Texte des Gesetzes, des Anspruchs, der Anklage Gottes uns gegenüber. Es ist gesagt, dir Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Als Gesetzestexte weisen uns solche Sätze immer wieder darauf hin, dass allein Christus unser Lebenselixier ist. Das Gesetz appelliert. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Das Evangelium erwidert, es ist dir in Christus geschenkt, Kind Gottes, was gut ist und was Gott am Kreuz für dich vollbracht hat. Und so ruft der Sohn Gottes dir zu, komm her zu mir, die du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Nimm auf dich mein Joch und lerne von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So wirst du Ruhe finden für deine Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wer so zu Christus kommt, zum Kreuz kommt und sich allein auf ihn verlässt, der wandelt wahrhaft demütig vor seinem Gott und tut, was ihm gefällt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.